Wir sind in der Predigtreihe, was uns wertvoll ist, heute im dritten Teil. Wir haben angefangen anzuschauen das Leben mit Gott, dann den Willen Gottes und heute geht es um den Heiligen Geist. Genau, wir haben diesen Dreiklang, was uns wichtig ist, Gott im Zentrum. Gott ist der Allerwichtigste für uns. Ohne ihn wollen wir gar nicht sein und ohne ihn macht auch Gemeinde überhaupt keinen Sinn. Aber Menschen sind auch wichtig. Menschen sollen unser Fokus sein. Wenn Menschen nicht da wären, dann wäre es auch komisch, ne? Dann wären wir alle nicht hier. Und das Reich Gottes ist unser Herzschlag. Wir wollen Reich Gottes bauen, wir wollen mit ihm unterwegs sein und gucken, was er mit uns tun möchte in dieser Zeit, in unserer Gegend, da wo wir leben. Wir schauen uns heute das Thema Heiliger Geist an und da haben wir den Wert formuliert, das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes darf und soll uns überraschen. Das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes darf und soll uns überraschen. Darum geht's. Weiß nicht, wie es euch geht mit dem Thema Heiliger Geist. Es ist so ein Thema, mir fällt es immer wieder auf, dass da ganz unterschiedliche Meinungen sind. Leute sind unterschiedlich geprägt, auch unterschiedlich offen zu dem Thema oder verschlossen zu diesem Thema. Und ich möchte heute dieses Thema nochmal so grundsätzlich aufschließen und versuche da uns alle irgendwie mitzunehmen, dass wir wissen, okay, wie wollen wir hier als Gemeinde unterwegs sein und was ist uns wichtig? Und dass wir da gemeinsam eine Ausrichtung haben. Warum ist der Heilige Geist eigentlich so wichtig? Fragt sich vielleicht der ein oder andere. Der Heilige Geist, der ist wichtig, weil der Heilige Geist Gott ist. Gott ist nicht nur Jesus Christus der Sohn und Gott der Vater, sondern Gott der Heilige Geist, er ist auch Gott. Und da, wo wir sagen, mit dem Heiligen Geist wollen wir nichts zu tun haben, da würden wir Gott beschneiden, würden wir sagen, ja, wir wollen nur einen Teil von Gott, wie Gott sich uns offenbart, und einen Teil wollen wir nicht. Das heißt, wir würden Gott selbst ablehnen, wenn wir den Heiligen Geist ablehnen. Wir als Gemeinde, wir wollen den Heiligen Geist willkommen heißen, wir wollen ihn nicht ablehnen, wir wollen ihn suchen, weil er Gott ist und weil er genauso ist wie Gott der Vater und Gott der Sohn. Ich möchte einen ersten Teil mit uns durchgehen, was tut der Heilige Geist? So, worum geht es eigentlich, wenn wir vom Heiligen Geist reden? Was bewirkt er? Der erste Punkt, der Heilige Geist bewirkt unsere Wiedergeburt. Lesen wir in Johannes Kapitel 3, die Verse 5 bis 6, wo Jesus zu Nikodemus spricht. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Ganz am Anfang unseres Lebens mit Gott, da stand hoffentlich diese Geburt, ja? Nicht diese natürliche Geburt, sondern eine geistliche Geburt. Da, wo wir als Menschen ein Bewusstsein dafür kriegen, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist und wir sagen, ja, wir wollen, dass Jesus in unser Leben Einzug hält und wir wollen unsere alten Wege hinter uns lassen und wir wollen uns jetzt an Jesus hängen und mit Jesus unterwegs sein, da passiert Folgendes von der Seite von Gott her, dass er uns beschenkt mit Wiedergeburt, mit einer Neugeburt, mit seinem Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt in unser Leben. Unsere Seite ist, dass wir uns aufmachen, dass wir ihn darum bitten, dass wir ihn einladen, dass wir uns abwenden von den alten Wegen. Ja, das ist eine Verantwortung, die wir haben. Aber Gott tut seinen Teil in dem, dass der Heilige Geist auf uns kommt und dass er in unser Leben Einzug hält, dass wir neue Kinder Gottes werden. Manchmal denken wir, dass wir in einer natürlichen Art und Weise auch Christen werden könnten. Wenn unsere Eltern gläubig sind, wenn wir in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen sind, dass man irgendwie so dazukommt und dann ist man auch irgendwie Christ und gläubig. Oder auch durch unseren eigenen Intellekt, also da, wo wir etwas von Gott verstehen und es anerkennen, so, das würde irgendwie alles ausreichen. Aber das Wort Gottes spricht davon, dass das natürliche Wege wären und dass durch das Natürliche kein geistiges Leben entstehen kann. Das heißt, es braucht diese persönliche Erfahrung der Wiedergeburt, der Neugeburt. Und das kann kein anderer für dich erfahren. Das können deine Eltern nicht für dich erfahren. Das kann nicht ein Freund für dich erleben, sondern du bist aufgefordert, das selbst zu erleben. Und Gott hält das für jeden bereit. Da ist keiner, der jetzt sagt, ja, ich muss allein irgendwie klarkommen im Leben, sondern Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und ihn annehmen als ihren Retter. Das tut der Heilige Geist ganz am Anfang. Er bewirkt unsere Wiedergeburt. Der zweite Punkt. Der Heilige Geist, er macht uns Jesus ähnlicher. Er macht uns Jesus ähnlicher. Er kommt in unser Leben, er ist da und er hat ein großes Interesse daran, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind und wie wir waren. Er möchte uns mehr so machen wie Jesus. Er möchte uns mehr so machen wie Gott, von unserem Inneren, von unserem Charakter, von unserem Sein. Er möchte uns verwandeln. Der Heilige Geist ist nicht damit zufrieden, dass wir nur wiedergeboren sind und dann ist Punkt, ja? Und dann warten wir auf die Ewigkeit, bis wir irgendwie gestorben sind, dann sind wir im Himmel. Das ist gut, aber es ist nicht das Alleinige, da ist noch viel, viel mehr. Und das ist gerade dieser innere Verwandlungsprozess. Josua hat davon letzte Woche auch berichtet in der Predigt, was wir auch Heiligung nennen, ja? Charakterliche, innere Verwandlung. Und das meint nicht, dass wir uns selbst irgendwie verbessern, dass wir selbst uns optimieren und sagen, ja, das muss ich noch lernen und das muss ich noch lernen und das muss ich noch lernen, sondern das bedeutet, dass wir mit Jesus unterwegs sind in unserem Leben und dass der Heilige Geist der Motor ist, der uns verändert nach und nach. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Wenn du mit ganz alten Leuten sprichst, die schon vielleicht 60 Jahre oder 70 Jahre mit Jesus unterwegs sind, die sagen immer noch, ich bin immer noch am Lernen, ich bin immer noch unterwegs und der Heilige Geist muss noch so viel umgestalten, ja. Man ist nie am Ende. Erst in der Ewigkeit werden wir hier an diesem Punkt am Ende sein. Der Heilige Geist, er wirkt in uns und an uns. Wir lesen davon in Galater 5, 22 bis 23, diese Auflistung von der Frucht des Geistes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ganz viele Aspekte von dem Wesen Gottes, wo wir hineinwachsen sollen, mehr und mehr, nach und nach, dass der Charakter von Jesus sichtbar wird in unserem Leben. Und der dritte Punkt, was der Heilige Geist tut, er beschenkt uns mit Gaben und Kraft. Er beschenkt uns mit Gaben und Kraft. Und da geht es darum, dass wir ein Leben leben sollen hier auf der Erde, nicht für uns einfach so, ich lebe jetzt einfach mal, was ich jetzt denke und wie ich mich gerade fühle, sondern wir als Gläubige, wir sind alle gesandt von Jesus, hier in dieser Welt kleine Jesusse, kleine Christusse zu sein, hier in dieser Welt und Gott wiederzuspiegeln. Das heißt, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, Gott zu verkörpern, Gott sichtbar werden zu lassen, auch durch unser Leben, dass er hindurchstrahlen kann zu anderen Menschen. Und das können wir nicht aus uns heraus. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist, der mit uns unterwegs ist, der gemeinsam mit uns letztendlich ja, Gott zum Strahlen bringt. Und Jesus, er spricht selbst davon, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist, Apostelgeschichte 1, Vers 8, wie er das verknüpft, diesen Auftrag mit dem Heiligen Geist. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das heißt, es geht um diese Kraft Gottes, für den Dienst an der Welt, für diesen Auftrag, Zeuge Jesu zu sein hier in dieser Zeit. Und ein Aspekt von dieser Kraft ist, dass der Heilige Geist Gaben gibt, dass er von seiner großen Fülle uns unterschiedlich Gaben gibt, die übernatürlich sind oder natürliche Gaben, die aber inspiriert sind mit Heiliger Geistkraft, durchdrungen sind. Und davon spricht das Neue Testament an verschiedenen Punkten. Da werden ganze Listen aufgezählt, was das für Gaben sein können. Ich habe mal eine Zusammenstellung gemacht aus zwei Bibelstellen hier, 1. Korinther 12 und Römer 12, von welchen Gaben hier die Rede ist. Zum Beispiel die Gabe der Prophetie, die Gabe der Diakonie oder Hilfeleistung, der Lehre, der Leitung, der Seelsorge, des Teilens, der Barmherzigkeit, das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, Glauben in einer übernatürlichen Art und Weise, Heilungen, Kraftwirkungen, Geisterunterscheidung, Sprachenrede und Auslegung von Sprachenrede. Also ein ganzes Paket von Dingen, die entweder gar nicht natürlich auftreten können, weil sie per Definition übernatürlich sind, oder aber, dass da Dinge sind, die Gottes Geist nochmal mit seiner Kraft inspirieren möchte, damit sie aufblühen. Also natürliche Gaben, die aber von seinem Geist nochmal anders durchdrungen werden können. Ich möchte dich heute Morgen fragen an dieser Stelle, inwieweit begreifst du dich als von Jesus gesandt in diese Welt? Inwieweit verspürst du dich als beauftragt, Zeuge zu sein in dieser Zeit? Oder inwieweit lebst du einfach mit Jesus, für Jesus so, aber hast nicht diese Richtung, ja wozu? Wozu bin ich gesandt? Und ich glaube, wenn man da unterwegs ist, in diesem Gesandtsein für Jesus, dann kommt man ganz, ganz schnell an seine Grenzen. Dann merkt man ganz, ganz schnell, ja, was habe ich denn überhaupt zu geben? Wer bin ich denn überhaupt und was kann ich denn überhaupt tun? Und dann wirst du konfrontiert mit deiner Begrenztheit, mit deinen eigenen Ängsten, mit deinen eigenen Vorstellungen, wie Sachen laufen sollen. Und dann merkst du, boah, ich kann das gar nicht. Ich brauche übernatürliche Kraft, ich brauche mehr von Gott, sonst geht das alles nicht so. Und ich glaube, dass Gott uns da beschenken möchte an diesem Punkt, dass er mit seinem Heiligen Geist uns entgegenkommt und dass er uns die Freude gibt, um ihn letztendlich hier in der Welt zu zeigen, den Menschen zu zeigen, wer Gott ist. Ich möchte einen Schritt weiter gehen und ich möchte mit uns drei verschiedene Typen von Christen beleuchten. Stört euch nicht da so an den Überschriften, mir ist da nichts Besseres eingefallen, aber vielleicht bleibt sie auch so besser hängen, okay? Also die ersten Typen, die mir eingefallen sind, sind die christlichen Fruchttypen, okay? Man kann auch sagen Obsttypen, aber Frucht hat jetzt besser gepasst, also ne? Obstsalat. Das sind für mich Christen, die sagen, okay, Galater 5, Vers 22, 23 ist meine Lieblingsbibelstelle, ja. Die Frucht des Geistes aber ist, und dann wissen sie, diese neunfache Frucht, und sie sagen, ja, es geht um den Charakter. Gott soll mich verwandeln, ich bin so unterwegs, und das ist meine Definition, Christ zu sein. Und das andere, das klammern sie aus. Okay, also nur Frucht. Frucht, und da meinen sie jetzt nicht Bekehrungen und Leute, die jetzt zum Glauben kommen, Reich Gottes soll sie ausbreiten, nein, sondern sie meinen Frucht in ihrem Leben durch die Veränderung des Seins. Ja, die Fruchttypen. Und diese Fruchttypen, die sagen manchmal auch, ja, dieses ganze übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, das gibt's heute gar nicht mehr. Das war damals mal, in der Bibel können wir es lesen, aber dann gab es einen Punkt, wo es aufgehört hat, okay? Und heute gibt es das nicht mehr, deswegen müssen wir anders klarkommen und uns auf die Frucht konzentrieren. Und da wird eine Argumentation vorgelegt, die möchte ich heute einmal ein bisschen anschauen und auseinandernehmen. Aus dem 1. Korinther, Kapitel 13. Die Verse 8 bis 12, das wird dann sehr oft hervorgeholt als biblischer Beleg für diese Theorie. Dort schreibt Paulus, die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist, dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Okay, das ist der Bibeltext. Und da ist die Argumentation so, dass die übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes aufhören werden, wenn das Vollkommene kommt. Okay, so steht es ja hier auch. Das Vollkommene kommt und dann hört alles übernatürliche Wirken Gottes irgendwie auf. Das heißt, ne, prophetisches Reden, Sprachengebet und alles an Kraftwirkung wird es nicht mehr geben, wenn das Vollkommene kommt. Die Frage ist jetzt, was ist das Vollkommene? Okay? Und diese Fruchttypen, die sagen dann, ja, das Vollkommene, das ist ja gekommen, das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das kam letztendlich zum Abschluss, die Theologen sprechen von Kanonbildung, also wann das Neue Testament abgeschlossen wurde, dass die Kirche erkannt hat, welche Schriften sind jetzt von Gott inspiriert und welche nicht. Und das war ein Prozess in der Kirche, der inspiriert war vom Heiligen Geist, und dieser Prozess kam zum Abschluss im 3., 4. Jahrhundert. Okay? Und jetzt sagen diese Leute, aha, im 3. und 4. Jahrhundert, als wir die Bibel hatten, das Vollkommene, da haben dann auch diese Geistesgaben aufgehört. Dann brauchten wir diese Geistesgaben nicht mehr, weil wir hatten ja das vollkommene Wort Gottes. Verstehen wir so die Argumentation? Und dann wird praktisch das, was wir in der Apostelgeschichte lesen und in den Briefen lesen, da sagt man, das zählt heute nicht mehr, weil jetzt haben wir ja das Vollkommene. Jetzt ist ja die Bibel da. Und das ist die Hauptbibelstelle, auf die das Ganze jetzt zurückgeführt wird. Es gibt mindestens zwei Probleme damit. Mindestens zwei Probleme. Das erste Problem ist, von der Kirchengeschichte kann man nachweisen, dass dieses Wirken des Heiligen Geistes nicht aufgehört hat im 3. und 4. Jahrhundert. Also vorher war viel Wirken des Heiligen Geistes da und dann wurde es weniger, aber es hat nie aufgehört. Es war immer punktuell da und spätestens mit dem Aufstehen der Pfingstbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts siehst du überall Wirken des Heiligen Geistes, übernatürlich, auf der ganzen Welt. Also der kirchengeschichtliche Beleg, der geht schon in eine andere Richtung. Aber der zweite Punkt ist, in dem Bibeltext geht es gar nicht um die Bibel. Okay? Also die Frage ist ja, was ist das Vollkommene? Und das Vollkommene, wenn man das mal liest, ja, was ist das Vollkommene? Da geht es nicht um den Abschluss von irgendwelchen Schriften und um das Wort Gottes, was jetzt irgendwie da neu offenbart wurde oder so, sondern das Vollkommene ist, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Okay? Also in der Zukunft, in der Ewigkeit, wenn wir nicht mehr an Zeit und Raum gebunden sind, sondern wenn wir mit Gott so eng sind, dass wir nicht Gott anschauen wie in einem undeutlichen Spiegel. Früher waren die Spiegel undeutlich, die waren nicht so schön klar wie heute, ja? Dann werden wir Gott sehen, wie er wirklich ist. Und an dem Zeitpunkt brauchen wir gar keine Geistesgaben mehr. Da brauchen wir keine Sprachenrede, wir brauchen kein prophetisches Reden mehr, weil wir ja mit Gott eins sind. Das ist das Vollkommene. Und da, in der Auslegungsschiene, da habe ich das jetzt nicht irgendwie verbogen, um an diesen Punkt zu kommen. Sondern schau selbst mal drauf und stell für dich fest, was ist hier das Vollkommene? Es geht um das ganz bei Gott sein. Es gibt noch ein anderes Argument von diesen Fruchttypen, die sagen, ich konzentriere mich nur auf die Frucht und das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes interessiert mich nicht. Und das ist das Argument, dass gesagt wird, der Heilige Geist weht, wo er will. Er weht, wo er will, und bei mir will er anscheinend nicht wehen, oder in meiner Art von Gemeinde will er nicht so wehen, sondern er weht vielleicht in pfingstlich-charismatischen Gemeinden, da will er so wehen, wie er da weht, aber bei uns will er so nicht wehen. Und wir sind so ihm ein bisschen ausgeliefert, ja? Mal gucken, wo er jetzt wie weht. Also wie so ein Wetter, ne? Was passiert jetzt und wie warm wird es und jetzt ist halt kalt und morgen wird es wieder wärmer, scheint die Sonne, scheint sie nicht. Man weiß es nicht, okay? Man ist dem Ganzen irgendwie ausgeliefert. Und da wird auch eine Bibelstelle angeführt, Johannes 3, Vers 8, nochmal, Johannes 3, das war dieses Gespräch von Jesus mit Nikodemus, und hier sind wir ein paar Verse weiter. Da sagt Jesus, der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Und von da wird dann abgeleitet, dass der Heilige Geist, der weht, wo er will, so, ja. Aber wenn du mal drauf schaust, dann ist die Frage, was ist denn hier der Vergleichspunkt? Also geht es hier um den Heiligen Geist? In der Bibel wird der Heilige Geist mit dem Wind verglichen. Okay, ja, das stimmt. Aber an dieser Stelle ist der Vergleichspunkt nicht der Heilige Geist, sondern der Vergleichspunkt ist diejenigen, die aus dem Geist geboren sind. Wer ist aus dem Geist geboren? die Christen, die Gläubigen, die werden verglichen mit diesem Wind, wo man nicht weiß, wo er herkommt, wo man nicht weiß, wo er hingeht. Ja, so. Okay, nicht der Heilige Geist. Schwierig? Bisschen schwierig, ne? Ein bisschen schwierig? Gut, okay. Danke. Der Heilige Geist, der wirkt in den Gläubigen, aber manchmal weißt du nicht so richtig logisch nachvollziehbar, wie ist man jetzt zum Glauben gekommen? Wo ist jetzt der Startschuss des Gläubigen gewesen und wie hat er sich jetzt bekehrt und wie hat er Gott erlebt? Das ist alles so ein bisschen im diffusen Bereich. Du kannst es nicht so richtig greifen. Und du weißt auch nicht, wie das Leben des Gläubigen so richtig funktioniert. Es ist alles so, ja, der Geist, der tut sein Ding. Ja, man weiß nicht so richtig, aber du siehst die Auswirkungen bei den Menschen. Beim Wind siehst du den Wind nicht, aber du siehst, wenn der Wind bläst, dass die Bäume wackeln, ja, und das Laub runterfällt und ne, da passiert was. Du siehst die Auswirkungen. Und so wird hier gesagt, du siehst die Auswirkungen der Gläubigen, aber du kannst es nicht hundertprozentig erklären, logisch erklären, was da wie passiert. Aber es geht hier nicht um dieses Thema, der Geist Gottes weht, wo er will. Und entweder hast du Glück oder Pech, ob er jetzt bei dir weht oder nicht. Der Geist Gottes, er weht. Und er weht dahin, wo man ihn willkommen heißt und wo man offen ist für ihn und wo man sagt, Geist Gottes, komm und wehe du in meinem Leben und wehe du in unserer Gemeinde. Da weht der Geist Gottes. Punkt. Okay, das sind die Fruchttypen, ja, die sich sehr auf die Frucht konzentrieren und die andere Sachen einfach weglassen und damit nichts zu tun haben wollen. Dann gibt es auf der anderen Seite die Powertypen, so habe ich sie genannt, ja, Powertypen. Und da ist so ein Power Ranger oder keine Ahnung, wie man die bezeichnet, ne? Also so ein Power-Mensch. Und die fallen von der anderen Seite vom Pferd mit dem Thema Heiliger Geist. Die sagen nämlich, hey, es ist total wichtig, dass man mit dem Geist Gottes ganz viele krasse, übernatürliche Sachen erlebt und dass man da richtig abgeht, so. Und die Frucht ist total egal. Also ob da innerlich, ob ich da irgendwie verwandelt werde, ob mein Charakter integer ist oder nicht, spielt keine Rolle. Aber Hauptsache der Geist Gottes manifestiert sich mit seiner Kraft und Zeichen sind sichtbar und die Leute staunen und applaudieren. So, das sind die Powertypen, so habe ich sie genannt. Eine Bibelstelle dazu, die sehr krass ist und die möchte ich jetzt nicht automatisch übertragen auf alle Powertypen. Aber es wird so ein bisschen deutlich, wie Jesus Sachen auch einschätzt. Okay, Matthäus 7. 21 bis 23. Da sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Okay, also Leute, die da voll drauf abfahren und die auch irgendwie krasse Sachen erleben, aber wo keine Christusverbindung ist, da ist kein Leben mit Jesus an dieser Stelle. Darum geht's. Das heißt, nur charismatisches Handeln und Erleben ohne Jesus als Beziehungsmensch, ja, das führt in eine Sackgasse. Das sieht nett aus, das sieht spektakulär aus, ja. Da staunen die Leute, aber es kann eine Sackgasse sein, wenn das Leben nicht dahinter steht mit Jesus. Es ist also ein Trugschluss zu meinen, Hauptsache das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes wird im Leben eines Christen sichtbar und das sei jetzt Kennzeichen einer wahren Jesus-Nachfolge. Hauptsache übernatürlich, dann bist du okay. Und sagt, nein, 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 so ist es nicht, so ist es nicht. Passt auf, denkt nicht so, glaubt das nicht, ja? Jetzt sind wir ja Pfingstgemeinde, ne? So. Und wir wissen ja, wir strecken uns ja eigentlich danach aus. Wir wollen das ja eigentlich sehen und mehr sehen. Ja, genau, aber das ist der Gefahrenpunkt, okay? Dass man zu sehr darauf abfährt und dass man anderes vernachlässigt. Und dann wird's gefährlich. Die Gemeinde in Korinth damals, die tickte so, ja, die waren höchst charismatisch unterwegs, die waren so echte Pfingstler, sage ich mal. Und Paulus, er schreibt ihnen ins Stammbuch, in den Brief 1. Korinther, zuerst benennt er die ganzen Gaben, 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14, zählt alles auf, sagt, so funktioniert das mit den geistlichen Gaben. Und dann dazwischen 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, wo er sagt, du kannst in Sprachen reden, du kannst prophetisch reden, du kannst Wunder wirken, du kannst charismatisch ein Held sein, ja, aber wenn du die Liebe nicht hast, dann ist alles umsonst. Kannst du alles in die Tonne treten, ist zu nichts Nütze, war alles nichts. Krass. Und das ist gemeint, finde ich, mit diesen Power-Typen, die zu sehr auf diesem höchst charismatischen Erleben Gottes abfahren, aber darüber hinaus diese Frucht vernachlässigen, die vielleicht sogar durch dieses Übernatürliche etwas kaschieren, ja? Also sie sind charakterlich, und das sind ja Prozesse, die echt auch tief gehen und die auch schmerzhaft sind und die manchmal auch ein Leben lang anhalten. Da sind sie vielleicht nicht so gut aufgestellt manchmal, aber sie haben dann einen Zugang zu dem Übernatürlichen und gehen da voll rein und entschuldigen damit vielleicht die Defizite auf der Charakterseite. Und auf einmal wird das schräg und ungesund. Und so soll es nicht sein. Also, Fruchttypen und Powertypen. Und der dritte Typus, und wir sollen sein wie Jesus, ja, also wir sollen Jesus-Typen sein. Und Jesus, er hat das zusammengebracht. Er hatte diese Frucht des Geistes in sich, so wie er aufgetreten ist, kam Liebe, ja, kam Barmherzigkeit, Wahrheit. Er hat das alles ausgestrahlt, aber er hat auch kraftvoll gewirkt. Und wenn du das dann anschaust in den Evangelien, da staunen wir und sagen, okay, ja, wie weit sind wir davon weg? Er hat beides gelebt, Frucht und Kraft und Charakter und Charisma vom Heiligen Geist. Alles kam zusammen. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Ich wünsche mir nicht irgendeine Einseitigkeit, ja, sondern ich wünsche mir, dass diese beiden Punkte zusammenkommen, weil das entspricht dem Wesen des Heiligen Geistes. Alles andere ist ungesund, alles andere ist schräg. Vielleicht fragst du dich jetzt so in der Reflexion, ja, was bin ich denn da für ein Typ? Mehr so der Fruchttyp, ja? Oder bin ich da mehr so der Powertyp? Wie bin ich auch geprägt? Was habe ich da als Gepäck mitbekommen? Wie tick ich da eigentlich? Ich lade dich ein, egal auf welcher Seite du stehst, komm in die Mitte, ja? Komm in die Mitte und erkenne, es geht um Jesus und wir wollen so sein wie Jesus. Und schau dir Jesus an und lass dich inspirieren von ihm. Und da wollen wir uns treffen, auch als Gemeinde wollen wir uns da treffen. Nicht einseitig sein, nicht ungesund sein, offen sein für den Heiligen Geist, sowohl was die Frucht angeht, als auch was die Kraft angeht. So soll es sein und da sind wir gut aufgestellt. Der letzte Punkt, wie können wir vom Heiligen Geist empfangen? Wie geschieht das? Wie kann das gelingen? Im Neuen Testament wird der Begriff Charisma genannt, wenn es um diese geistlichen Gaben geht. Und das sind Gaben, die aus Gnade geschenkt werden. Das sind Gnadengeschenke. Es geht nicht um Verdienste. Und wir ticken eigentlich so, dass wir uns, dass wir etwas leisten müssen und leisten wollen und dann kriegen wir eine Belohnung dafür. Wenn wir gut drauf sind und Punkte gesammelt haben, dann gibt's irgendwie dann die Belohnung. Das ganze Thema Heiliger Geist und Charismen funktioniert so nicht. Das heißt, nur weil du in der Frucht des Geistes schon dich ganz gut entwickelt hast, 20 Jahre unterwegs bist, dann bist du nicht automatisch prädestiniert, jetzt da der Superprophet zu werden. Okay, es kann sein, dass du tatsächlich noch Defizite hast in deinem Charakter und Gott trotzdem als freies Geschenk sagt, okay, du bekommst diese Gabe und dich will ich so gebrauchen. Und das bringt manchmal dann Reibungspunkte, auch in so einer Gemeinde, wo man denkt, ja, was ist das denn für ein Typ? Der ist ja noch gar nicht so weit. Wie kann Gott ihn denn gebrauchen? Gott kann jeden gebrauchen. Gott kann Kinder gebrauchen. Gott kann Alte gebrauchen. Gott kann Leute gebrauchen, die vom Intellekt nicht fit sind und trotzdem kann er durch sie sprechen. Das ist halt Gott. Es ist nicht menschlich. Und das ist spannend, okay? Und das müssen wir irgendwie auch stehen lassen. Aber das macht mir total Mut, dass ich weiß, okay, diese ganzen geistlichen Dinge, das übernatürliche Wirken, das hängt nicht an meiner Leistung. Ich muss nicht gut und richtig sein, damit ich was bekomme, sondern ich muss offen sein und hungrig sein. Dann beschenkt Gott. Es ist ein Gnadengeschenk. Wir können vom Heiligen Geist empfangen und das soll kein Krampf sein. Kein Krampf sein. Manchmal ist da viel zu viel Krampf dabei, wo man sagt, okay, ich habe eine bestimmte Vorstellung, so und so muss das laufen, bei dem habe ich das gesehen, wie das funktioniert und bei dem auch und genauso erwarte ich das auch bei mir und die haben den Geist Gottes so empfangen und ich muss mich jetzt auch so verhalten, damit ich ihn auch empfange. Also keine Freiheit, keine Freiheit. Lass doch mal alle Erfahrungen und alle Vorstellungen beiseite und sag einfach, Gott, hier bin ich und füll mich, gib mir was, was ich brauche, mach was mit mir. Du nimmst mich doch so, wie ich bin als Person. Und keinen Krampf auslösen mit diesem Thema. Die richtige Motivation ist wichtig, sich zu fragen, hey, warum will ich das denn jetzt eigentlich? Warum suche ich das denn? Weil sich das so gehört in der Pfingstgemeinde und das ist hier so der Standard, deswegen will ich das auch. Oder ich will sogar irgendwie besser erscheinen als der andere, dass ich auch irgendwie von Gott gesegnet bin und mich da vergleichen kann. Was ist die Motivation dahinter, dass ich den Heiligen Geist suche und dass ich mehr von ihm haben möchte? Worum geht's denn eigentlich? Letztendlich empfangen wir vom Heiligen Geist, indem wir ganz einfach bitten. Lukas 11, Vers 13. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Wir sollen bitten, ja, wir sollen zu Gott kommen und sagen, bitte gib den Heiligen Geist. Und das will ich mal ganz, ganz weit aufziehen, nicht konkret, ja, hier nur den Punkt und den Punkt, sondern allgemein, wenn du mehr vom Heiligen Geist haben willst, dann bitte den Vater, dass er den Heiligen Geist gibt und dass er dich da hineinnimmt in das, was er für dich hat. Es geht aber auch darum, dass wir aktiv mitarbeiten. Es gibt Bibelstellen, die davon sprechen, dass der Heilige Geist über eine Versammlung kam und die Leute selbst, die haben gar nichts gemacht, ja. Die waren einfach nur da und der Heilige Geist kam über sie und hat sie erfüllt. Das ist super. Aber es gibt auch die andere Seite, dass wir aufgefordert sind, dass wir mit dem Heiligen Geist, ich sag mal, zusammenarbeiten, dass wir uns da hineingeben, dass wir Beteiligte sind, Partner. So zum Beispiel in 1. Timotheus 4, Vers 14, da spricht Paulus zu Timotheus, lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Also da ist Timotheus und ihm wurde prophetisch etwas zugesprochen für sein Leben. Jetzt könnte man sagen, hey, der Geist weht, wo er will, ne, so. Wenn's klappen soll, dann klappt das. Und man macht gar nichts dafür. Man wartet einfach nur ab und ist passiv. Und Paulus sagt, nein, nein, du hast da was bekommen. Da ist etwas von Gottes Geist inspiriert in deinem Leben. Und jetzt sieh auch zu, dass diese Gabe sich entfalten kann. Und wirke mit und sei bereit und geh den nächsten Schritt. Bleib nicht einfach so stehen, da wo du stehst. Und das gehört beides zusammen. Und manchmal denke ich, dass wir sehr schnell so ticken, dass wir sagen, okay, wenn Gott will, dann wird er machen. Und Gott hat mir das zwar gesagt, aber ich tue jetzt auch nichts dafür. Ich warte einfach mal ab. Wir sind so passiv und gehen nicht die kleinen Schritte und sind nicht bereit, das mal auszuprobieren, das mal anzuwenden und zu gucken, ja, wie fühlt sich das an? Wenn ich prophetisch mal reden soll, nicht zu warten, dass jetzt im großen Gottesdienst geschehen, der Geist Gottes über mich kommt und ich kann jetzt nicht anders als prophetisch zu reden, mach das doch in einer Kleingruppe. Fang das doch mal irgendwo an und geh erste Schritte. Sonst stehst du nachher gefrustet da und sagst, ja, damals hat Gott mir das irgendwie zugesprochen und nie ist was draus geworden. Und du machst Gott dafür verantwortlich, dass nie etwas draus geworden ist, aus dem, was er dir zugesprochen hat. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Wir sollen mit Gott zusammenarbeiten und wir sollen aktiv beteiligt sein. 1. Korinther 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Also dieses Eifern, dieses das Suchen, sich danach ausstrecken, das gehört dazu. Gott wird uns nichts geben, wenn wir uns nicht danach ausstrecken. Da sagt er, okay, andere sind offen, aber du bist nicht offen. Und die, die offen sind, da wird er sich zeigen, weil wir den Heiligen Geist willkommen heißen. Wir sollen gespannt sein, erwartungsvoll sein. Und deswegen finde ich die Formulierung von diesem Wert auch so hilfreich, dass wir sagen, ja, wir wollen den Heiligen Geist suchen. Wir wollen, er darf und soll uns überraschen. Also wir rechnen damit, dass er uns überrascht. Aber er darf uns auch überraschen, losgelöst von unseren Erwartungen, von unserer Form, die wir ihm vielleicht vorgeben. Er darf überraschend wirken und wir wollen das auch in unserem Leben haben. Diese geistlichen Dinge, die entwickeln sich. Habt ihr schon mal so einen Gabentest gemacht? So, war eine Zeit lang ganz in Mode und ist auch nicht ganz verkehrt, wo man dann so ankreuzt, welche Gaben habe ich denn von Gott geschenkt bekommen? Finde ich auch manches ganz hilfreich. Aber manchmal fühlt man sich so festgelegt, ja, und man sagt, ja, ich habe da irgendwie was angekreuzt und jetzt bin ich halt so und so nicht. Und da tut sich jetzt vielleicht auch gar nichts in meinem Leben. Aber Gott, er ist nicht fixiert auf das Ergebnis deines Gabentests, den du vielleicht vor 10 Jahren ausgefüllt hast. Sondern Gott ist dynamisch und lebendig und er möchte dich weiterführen und in Dinge hineinführen, die vor 10 Jahren für dich noch kein Thema waren. Philippus zum Beispiel, Apostelgeschichte, lesen wir, der war zuerst in so einem praktischen Diakonendienst. Ja, Witwenversorgung, Organisation, ne, so nichts Kraftvolles, Übernatürliches. Und dann hat er sich irgendwie entwickelt und dann wurde er zum Evangelisten. Dann hat er gepredigt und Menschen kamen zum Glauben durch ihn und Wunder sind passiert, kraftvolle Dinge sind passiert. Er ist nicht dabei stehen geblieben, nur praktisch zu arbeiten. Wir haben so viele Leute, die praktisch orientiert sind. Und das ist super, ja, die praktisch Dienste übernehmen und die ganz treu sind und so. Ich möchte euch sagen, wenn du einen praktischen Dienst hast, dann bleib nicht dabei stehen, sondern hab die Erwartung, dass Gott dich auch geistlich noch weiterführt und dir seine Kraft gibt für Sachen, die noch dazukommen sollen. Bleib nicht stehen da, wo du bist. Nur weil irgendjemand mal gesagt hat, okay, du bist hier der Ordner. Nichts gegen Ordner. Ordner sind super, ja, aber es gibt immer noch mehr und Gott möchte mit seinem Geist wirken in einer größeren Art und Weise. Auch die Finanzen brauchen den Geist Gottes, ne? Lass uns doch aufstehen und Gott suchen an diesem Tag. Ich möchte dich fragen, ja, wo stehst du denn bei dem Thema? Ich weiß, wir haben unterschiedliche Prägungen in der Gemeinde und so und jeder bringt seine Geschichte mit. Und trotzdem glaube ich, dass der Geist Gottes uns immer wieder rüttelt und sagt, hey, bleib nicht da stehen, bleib nicht da so, wie du geprägt bist, sondern lass dich irgendwie bewegen, komm in die Mitte, komm in das, was ich für dich habe. Werde mehr zum Jesus-Typ. Nicht Fruchttyp, nicht Powertyp, wir wollen Jesus-Typen sein und immer mehr werden. Und dafür möchte ich beten. Jesus, danke. Danke, dass wir dir nachfolgen. Danke, dass du das Modell bist, dem wir nacheifern. Und ich danke dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Wir sind keine Waisenkinder, sondern du hast uns deinen Geist hinterlassen, dass wir diese Jesus-Typen auch sein können. Und dass wir diese Berufung ausfüllen können, dass wir Gesandte sein sollen an deiner Stelle. Herr, und du siehst unser Leben. Du siehst unsere Gefühle, du siehst unsere Gedanken. Du weißt um alles, was uns da beschäftigt. Du weißt um missbräuchliches Verhalten, was wir vielleicht erlebt haben in irgendwelchen Gemeinden, wo wir Abstand genommen haben davon. Du siehst irgendwie komische Lehren, die uns verunsichert haben. Du siehst Verletzungen, die wir davon getragen haben. Du weißt um all diese Punkte. Du siehst die Fragezeichen unseres Lebens. Herr, und ich möchte dich herzlich einladen, dass du noch einmal neu und intensiv hier um unser Herzen wirbst. Und dass du dich vorstellst, wie du wirklich bist. Und dass du alle Ängste wegnimmst, sich auf den Heiligen Geist einzulassen. Jesus, es ist dein Geist, es ist nicht ein fremder Geist, es ist dein Geist, der auf dir war. Es ist der Geist Gottes, der das Wesen Gottes verkörpert. Es ist der Geist, der hier auf der Erde ist, der in uns lebt und der Jesus groß macht, der uns zum Vater führt, in eine tiefere Beziehung zu ihm bringt. Herr, und ich möchte sagen, als Gemeindeleiter dieser Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die offen ist für den Heiligen Geist, die dich willkommen heißt, Heiliger Geist. Wir wollen uns überraschen lassen, immer und immer wieder neu von dir. Wir wollen nicht einseitig werden. Wir wollen nicht vom Pferd fallen auf der einen oder anderen Seite. Wir wollen in der Mitte unterwegs sein, in einer gesunden Art und Weise. Und es ist gesund, nah an dir dran zu sein und dir Raum zu geben, dass du wirken kannst. So komm, Geist Gottes, und diene du uns ganz persönlich, führe du uns weiter. Mach uns Hunger und Durst nach mehr von dir, dass wir nicht satt sind, dass wir nicht bequem sind, dass wir nicht abgefüllt sind mit irgendetwas, sondern dass wir uns sehnen nach Gemeinschaft mit dir und nach einem neuen Wirken deines guten Geistes in unserem Leben, nicht bei dem Nachbarn, der es irgendwie nötig hat, sondern bei uns. So komm, Geist Gottes, und diene du uns. Berühre du uns und stelle du wieder her und führe uns in deine Berufung hinein. Wir sind Gesandte von Jesus und das wollen wir ausführen mit unserem Leben, mehr und mehr, mehr und mehr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich lade dich ein, dass du dich ganz persönlich öffnest in dieser Zeit und dass du dein Leben Gott hinhältst mit diesem Thema, verbunden mit diesem Thema. Und dass du Gott sagst, ja, was ist denn deine persönliche Sehnsucht? Wo wünschst du dir, dass der Heilige Geist in dein Leben stärker hineinwirkt? Sag ihm auch deinen Frust, wo du Negativerlebnisse gemacht hast, dass er aufräumen kann und dass er wiederherstellen kann. Hinten ist der Gebetspunkt offen. Das sind Mitarbeiter, die gerne mit dir beten würden. Nutz das Angebot. Und Gott möchte auch reden in unsere Mitte hinein, nicht nur durch mich, der ich hier predige, sondern auch durch jeden Einzelnen. Und wenn du empfindest, dass der Heilige Geist zu dir etwas sagt, was Impulse sein sollen für uns als Gemeinde, dann geh doch zu dem Mitarbeiter mit dem orangefarbenen Schild, auch dort hinten am Gebetspunkt. Dann wollen wir gerne hören und uns inspirieren lassen, uns herausfordern lassen, was Gott noch tun möchte in unserer Mitte. So lass uns Gott suchen in dieser Zeit des Lobpreises.